Noch 2 Tage bis Weihnachten. Das gibt uns noch einen Moment Zeit, um unseren Wunschzettel nochmal durchzugehen. Und ich muss gestehen, ich bin ein bisschen neugierig. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Ich komme mal rum. Wer möchte 1 oder 2 von seinen Wünschen auf seiner Liste verraten?
Ich wünsche mir Asterix-Hefte.
Super. Was wünschen die anderen sich?
Ich wünsche mir, dass alle Menschen an Heiligabend in Gemeinschaft verbringen können.
Wow, großer Wunsch.
Ich wünsche mir Versöhnung.
Ich wünsche mir schönes Wetter in Mexiko.
Das ist ein beneidenswerter Wunsch. Ich wette, er geht in Erfüllung.
Ich wünsche mir Heilung für alle Menschen.
Stressfrei? Ja.
Liebe Kinder.
Ich wünsche mir wieder Verbindung zu meinem Mann.
Ich wünsche mir noch mal ein Baby.
Ich wünsche mir eine liebe Mutter.
Sehr gut. Ja, man muss auch Spaß haben mit seinen Wünschen. Manche Wünsche waren konkret im Sinne von, man kann es kaufen, wie diese Hefte. Andere Wünsche sind genauso konkret, aber man kann sie nicht kaufen. Man kann vielleicht ein Stück dazu beitragen, dass sie in Erfüllung gehen oder einfach immer wieder Gott hinhalten. Ich habe neben solchen Wünschen ähnlicher Natur, wie ihr die gerade schon erzählt habt, noch eine geheime Wunschliste. Sie wäre nicht geheim, wenn ich es euch verraten würde, deswegen tue ich das nicht. Aber das kann man nicht kaufen, diese geheimen Wünsche. Die sind da und da wird's spannend, finde ich. Manche von euch haben auch gesagt, ja, ich wünsche mir Heilung für die Menschen. Ich wünsche mir, dass Leute in Beziehung leben können. Das geht so in die Richtung von dem, wo einzelne von meinen Wünschen auf meiner geheimen Wunschliste stehen. Und vielleicht ist der eine oder andere ja auch noch hier, der so eine geheime Wunschliste hat. Vielleicht steht dann da drauf, ein neues Lebensgefühl von Freiheit zu haben, weil die Krankheit oder die Sorgen um Geld weg sind. Vielleicht ist da auch einfach der Ärger über Tante Frieda oder wie auch immer die Person heißen mag und ihr wünscht euch die einfach zum Mond. Vielleicht wünscht ihr auch, dass bestimmte Beziehungen wiederhergestellt werden, sich neu entwickeln, du eine Partnerin oder einen Partner findest. Vielleicht geht es auch einfach darum, irgendwo dazugehören zu können, Respekt zu bekommen, Liebe und Annahme zu bekommen. Auch wenn meine persönliche Liste geheim ist, mit Gott rede ich darüber. Wobei, wenn ich ehrlich bin, eigentlich lese ich sie ihm meistens einfach nur vor. Naja, aber ich meine, wenn du und wir alle das auch tun würden, na gut, da hätte Gott das ganze Jahr über Weihnachten. Wie gehe ich mit meiner Wunschliste um? Habe ich eine Wunschliste für mich mit materiellen Sachen oder auch so eine geheime Wunschliste? Bevor Jesus geboren wurde, hatte das Volk Israel einen großen Wunsch. Gott, wir wollen nicht mehr von den anderen Völkern unterdrückt werden. Und dafür sollte Gott sein Versprechen einlösen und den Erlöser schicken. Und damals war das nicht so, ach, das sind noch 2 Tage und dann wird es passieren. Nein, sie wussten nicht, wie lange das dauert. Sie wussten nicht, ob sie es selber überhaupt erleben würden oder erst ihre Kinder oder Enkel oder Urenkel. Sie wussten es nicht. Sie mussten warten und hoffen. Und dann kamen Zweifel, dann haben sie wieder vermutet, gehofft, gewartet, wurden enttäuscht, wieder weiter gewartet. Bei meinen Wünschen habe ich sowas auch immer mal wieder erlebt. Viele Wünsche sind wahr geworden, Einige musste ich begraben. Andere liegen noch originalverpackt irgendwo in der Ecke. Und gerade bei diesem Wünsche begraben, das ist ja oft so ein schmerzhafter Punkt, wenn man feststellt, nee, es klappt nicht mehr. Das ist vorbei. Manchmal ist es auch leicht, in Anführungsstrichen, Wünsche zu begraben. Glaubst du wirklich daran? Das passiert da sowieso nicht. Meinst du? Aber das klappt nicht. Vielleicht doch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, den Spruch habe ich schon hinter mir. Wir resignieren, wenn unsere Wünsche nicht wahr werden. Und irgendwann kommt der ein oder andere an den Punkt, sie zu begraben. Wenn es nicht so läuft, wie wir uns es wünschen, neigen wir Menschen am stärksten dazu, dass wir etwas suchen, an dem wir uns festhalten können. Wir suchen oft Regeln und Gesetze. Wenn es nicht so läuft, wie wir uns es wünschen, neigen wir Menschen am stärksten dazu, Regeln und Gesetze haben zu wollen. Wir suchen nach Sachen, an denen wir uns festhalten können. Etwas, das vielleicht doch noch die Lösung bringt. Damals, zu Jesu Zeiten, war es kein Wunder, dass es Gruppierungen gab wie die Pharisäer oder andere. Und sie hatten ungefähr folgende Überzeugung. Wenn das ganze Volk Israel alle Gesetze hält, dann wird Gott den Erlöser schicken. Klingt irgendwo plausibel, aber ist ein Wahnsinnsdruck. Wenn dann, wenn wir nur gut genug sind, dann wird Gott handeln. Das meine ich mit diesen Regeln und Gesetzen. Zur Zeit Jesu war diese Atmosphäre im Land geprägt von diesem frommen Leistungsdruck, der römischen Fremdherrschaft, dem Warten und Hoffen auf Erlösung und ich bin mir sicher auch von dem Wunsch, einfach mal ein normales Leben zu führen. Das geht manchmal so unter, wenn man so die Bibel liest, dann ist so das eine, das andere, aber ich glaube, dass sich viele auch einfach nur nach einem normalen Leben gesehnt haben. Und mitten in dieser Atmosphäre gab es zwei Personen, die mich faszinieren und von denen ich gerne lernen möchte, mit meiner eigenen Wunschliste gut umzugehen. Und da ist als erstes ein Mann, ich vermute mal, er war schon alt. Das lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 25 folgende. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel, also auf den Erlöser. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Für Simeon ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Irgendwann in seinem Leben, es wird jetzt nicht genannt, wann das genau war, hat Gott ihm gezeigt, dass Simeon den Erlöser persönlich kennenlernen wird. Was für eine Zusage. Wir wissen nicht, wie lange er darauf gewartet hat. Das können Tage gewesen sein, vielleicht Wochen oder Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Und an dieser Stelle bin ich dankbar für das, was nicht in der Bibel steht. Weil, mal ganz ehrlich, wenn hier stehen würde, wie exakt lange Simeon darauf gewartet hatte, wir Menschen würden doch wieder eine Regel draus machen. Ah, der Herr hat mir gesagt, ich werde maximal so lange warten müssen wie Simeon. Oder diese Bibelstelle ist mir auf einmal so wichtig geworden, ich glaube, ich muss genauso lange warten. 16 Jahre, 5 Monate, 5 Tage. Oder wie lange auch immer. Ich glaube aber, die Geschichte von Simeon hat eine ganz andere Botschaft für uns. Sie will uns etwas ganz anderes sagen. Und dafür ist es egal, wie lange Simeon gewartet hat. Ob er kurz oder lange darauf gewartet hat. Er hat sein Leben nach Gott ausgerichtet und dieses Warten auf den Erlöser hat er mit einer positiven Haltung gehabt. Er hat Gott vertraut. Er hat Gott auch Gott sein lassen. Darauf vertraut, dass Gott schon weiß, was er tut oder nicht tut. Und Simeon hat nicht versucht, die Dinge ständig selber in die Hand zu nehmen. Wie damals zum Beispiel die Pharisäer. Es muss nur das ganze Volk Israel alle Gebote halten, dann wird Gott schon handeln. Nein, das hat Simeon nicht getan. Manchmal neigen wir ja schon auch so ein bisschen zu diesen Pharisäern, oder? Ich meine, wenn wir schon ungeduldig darauf warten, wenn unser Päckchen erst morgen kommt, was wir heute bestellt haben, und nicht schon heute. Unsere Gesellschaft wird immer beschleunigter. Auf der Arbeit sollen Abläufe optimierter und effizienter laufen. In der Freizeit müssen wir möglichst schnell auf WhatsApp und Co. antworten und dann noch die ganzen Aktivitäten unter einen Hut kriegen. Und Gott, ja, wenn er sich bei der Erfüllung unserer Wünsche nicht nach unserer Vorstellung von Lieferfrist hält, naja, manches Mal resignieren wir oder fangen an, uns selbst zu optimieren. Weniger das machen, mehr Bibellesen geht ja sowieso immer. Dann holen wir uns Bücher, in denen erklärt wird, welche besondere Weise wir noch fürs Beten nutzen können, damit Gott dann auch wirklich handelt und so weiter und so fort. Und letztendlich machen wir nichts anderes, als diese Beschleunigung in der Gesellschaft auf unsere Gottesbeziehung zu übertragen. Wir werden zu modernen Pharisäern, die in dieses Karussell vom Alltag und vom Getriebensein einsteigen. Wir versuchen, Gott zu beschleunigen, wir versuchen, Gott zu kontrollieren, weil er hat sich ja schließlich auch nach unseren Wünschen zu richten. Wirklich? Vers 25 nochmal. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Als ich das in der Predigtvorbereitung so mehrmals gelesen habe, irgendwie strahlt dieser Vers eine Ruhe aus. So eine Gelassenheit, mit der Simeon gelebt hat. Und die wünsche ich mir für mein eigenes Leben. Und das ist nicht nur auf meiner geheimen Wunschliste, sondern auf meiner persönlichen Wunschliste, wo ich sage, Gott, ich will in mehr Gelassenheit hineinkommen. Und für mich liegt der Schlüssel darin, mich mit meinen Wünschen nach Gottes Tempo zu richten. Es nicht selber übers Knie zu brechen. Auch in der Planung von meinen Aktivitäten möchte ich ehrlich überlegen, was gerade dran ist. Oder ob diese Aktivitäten vielleicht einfach nur dazu führen, dass es nett ist und ich einfach noch ein Stück mehr in dieses Karussell einsteige. Treibt es mich an oder gibt es mir eine Gelassenheit im Leben, mit der ich unterwegs sein kann? Gott ist Gott, ich bin es nicht. Er wird schon wissen, was er tut. Und die Geschichte von Simeon, finde ich, lädt uns ein, gelassener auf Gott zu vertrauen. Vielleicht hier und da einfach mal innezuhalten und zu sagen, ja, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum Sachen gerade so laufen, wie sie laufen. Aber du wirst es schon in deiner Hand haben, Gott. Die zweite Person, die ich ansprechen möchte, ist eine alte Witwe. Damals in Israel waren alte Menschen hochgeachtet und anerkannt wegen ihrer Lebensweisheit. Man suchte Rat bei ihnen. Sie wurden geehrt. Vielleicht ein Stück anders als bei uns, manchmal heute, wo ältere Menschen oft irgendwie abgeschoben werden. Gerade wenn sie gesundheitlich nicht mehr können oder die Familie keine Zeit hat, sich zu kümmern. Ich glaube, in dieser Bibelstelle, die ich gleich vorlesen werde, wird das Alter so betont, weil der Autor vom Lukas-Evangelium uns mitteilen möchte, hey, das ist eine alte Person, achtet darauf und lernt davon. Lukas 2, Vers 36 folgende. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Stell dir mal vor, du wärst damals dabei gewesen. Du hättest daneben gestanden, hättest mitbekommen, wie Maria auf einmal Jesus sieht, auf dem Arm, vielleicht von Maria, vielleicht von Josef, wissen nicht. Und sie fängt an, den umliegenden Menschen zu erzählen, das ist der Erlöser, auf den ihr wartet. Und dann dreht sie sich zu dir um und sagt, dieses Kind, das ist der Erlöser, auf den du wartest. Echt jetzt? Ein Kind? Kein charismatischer Leiter, der vom Himmel kommt? Ein Kind hat doch noch keine Leistung gebracht, sondern ist einfach nur da und geboren. Glauben oder nicht glauben? Das ist hier die Frage. Schon bevor Jesus sprechen konnte, hatte er die Ausstrahlung, dass er den Menschen um ihn herum eine Entscheidung irgendwie abgefragt hat. Sie mussten sich entscheiden, ob sie glauben oder nicht glauben. Und die Frage auch an uns, gerade in der Weihnachtszeit, ist immer wieder neu. Glaube ich nur im Rahmen meiner Vorstellungskraft? Oder darf es auch nach Gottes Vorstellung laufen? Und Hanna wird uns als Prophetin vorgestellt, die Gottes Vorstellungen erkennt und diese für die dabeistehenden Menschen sichtbar macht. Und ich bin überzeugt, dass die Art, wie Jesus in die Welt gekommen ist, ja letztendlich die ganze Weihnachtsgeschichte, ein Ausdruck ist von dem, dass Gott sagt, es geht nicht nach eurer Vorstellung, sondern nach meiner. Ist ein Stück anstrengend, aber auch ein ganzes Stück erleichternd. Weil wenn es nicht nach meiner Vorstellung geht, bin ich auch nicht dafür verantwortlich. Wie Simeon hat auch Hanna auf den Erlöser gewartet. Und als sie Jesus sieht, erkennt sie, dass er der Erlöser ist, auf den gewartet wurde. Sie hat es nicht im Vorfeld von Gott gezeigt bekommen. Ja, du wirst es noch zu Lebzeiten erfahren. Sondern in dem Moment, wo sie Jesus sieht, erkennt sie den Erlöser. Wie Simeon scheint sie auch entspannt und geduldig gewartet zu haben. Sie war nicht getrieben. Da heißt es, sie diente Gott Tag und Nacht. Auch ihr Leben ist auf Gott ausgerichtet und scheint dadurch diese Gelassenheit zu bekommen. Die Witwe Hanna scheint diesen Blick auf das eine zu haben, auf das Wesentliche. Beide, Hanna und Simeon, waren für mich irgendwie gewöhnliche Menschen. Vielleicht Hanna war prophetisch begabt, das ist nicht jeder. Das war was Herausragendes, aber sonst war sie gewöhnlich. Ich meine, wie viele von uns leben auch jahrelang alleine? Man mit 84 nur 7 Jahre in einer Beziehung, das ist eine lange Zeit als Single. Und wenn ich das dann weiterdenke, Witwen waren damals, wenn sie keine Kinder hatten, auch nicht versorgt. Und aufgrund von ihrem Witwenstatus kann es sein, dass sie von was Vergleichbarem leben musste, wie wir heute Sozialhilfe empfangen. Damals hatte das Volk Israel ein bisschen was Ähnliches. Und dann ist Simeon. Das scheint irgendwie irgendein Mann zu sein, der da ist. Jemand, der rechtschaffen ist, ja, aber er wird nicht mit seiner Familienzugehörigkeit genannt, sein Beruf wird nicht genannt. Vielleicht war beides einfach zu gewöhnlich. Einfach jemand wie du und ich. Was beide verbunden hat, ist auch, dass beide für Gott gelebt haben. Einfach mit dem, wer sie waren und mit dem, was sie hatten. Sie haben nichts aufgebauscht, sondern waren einfach mit Gott in Kontakt. Und auch wir dürfen heute so zu Gott kommen, wie wir sind. Einfach mit dem, wer wir sind und was wir haben. Um diese Gelassenheit zu bekommen, die diese beiden Personen hatten, brauchen wir nicht erst fromm zu werden oder eine leitende Position in der Kirche zu bekommen. Und ich liebe es, diese Weihnachtszeit, diese Geschichte von Weihnachten, die immer wieder zum Ausdruck bringt, dass in all diesen Ereignissen Gott den einfachen, den normalen Menschen zuerst begegnet. Da waren Hanna und Simeon, vorher waren es die Hirten. Die normalen Menschen bekommen es mit. Du und ich auch, wenn wir uns danach ausstrecken. Als Kind habe ich richtig auf Weihnachten gewartet. Zugegeben, es waren auch die Geschenke. Und ich hatte jedes Mal eine lange Wunschliste. Wenn ich gefragt worden bin, was wünschst du dir, Philipp, habe ich einen Lego-Katalog genommen. Aber es waren nicht nur die Geschenke, sondern ich habe mich darauf gefreut, dass die Familie zusammengekommen ist. Und ich mochte diese festliche Stimmung an Heiligabend und an den Weihnachtstagen. Was wäre, wenn in deinem und in meinem Leben Weihnachten nicht nur eine festliche Stimmung da wäre, nicht nur Geschenke da sind, sondern etwas vom Himmel auf Erden sichtbar wird. Wenn etwas von dieser Gelassenheit, die Gott Hanna und Simeon geschenkt hat, auch in deinem Leben sichtbar wird. Wenn du vielleicht dieses Jahr ein Stück weit loslassen kannst, diese Hektik und den Stress, und sagen kannst, Gott, ich nehme es einfach mal so hin, wie es ist. Du wirst schon wissen, was du tust. In diesem Sinne wünsche ich uns eine gute Weihnachtszeit. Amen.